Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Bankenplatz Schweiz ist unter Druck geraten und dadurch auch der Bundesrat. Heute reagiert er also und stellt erste Maßnahmen und ein Ziel vor. Schweizer Banken sollen keine unversteuerten Gelder aus dem Ausland mehr annehmen. Und doch bleibt bei der bundesrätlichen Strategie noch vieles im Unklaren. Das versucht Emil Lehmann nun zu klären mit dem Professor für Wirtschaftsrecht Peter V. Kunz.
Das Tagesgespräch.
Peter Viktor Kunz, der Bundesrat hat ja schon ein paar Mal über die Finanzplatzstrategie geredet. Am letzten Herbst hat er etwas vorgestellt, am 16. Dezember wieder und jetzt heute wieder. Und schon an einer Pressekonferenz, was er gerade vor einer halben Stunde aufgehört hat. Darum ist alles rein improvisiert, was wir machen. Sind knapp 6 Seiten Papier verteilt worden. Ich kann zwar nicht physisch, aber natürlich gerade die Leute haben sich mental am Kopf gekratzt, was jetzt eigentlich da los ist. Sie haben das auch gelesen, das Papier ist Ihnen klar geworden, was eigentlich da neu ist?
Also, Herr Lehmann, es ist nicht wirklich sehr viel Neues rausgekommen. Und eigentlich, muss man den Bericht lesen vom 16. Dezember im letzten Jahr. Dort sind 70 Seiten gewesen. Also insofern ist es leichter gewesen, 6 Seiten zu lesen. Grosse Neuigkeiten hat der Bundesrat nicht gesagt. Er hat insbesondere gesagt, dass da, was er immer gesagt hat, nach wie vor soll gelten. Und wir wollen da machen, was man schon immer gesagt hat. Also beispielsweise Amtshilfe durchsetzen, Amtshilfe gewähren. Das sind nicht wirkliche Neuigkeiten.
Und wenn Sie sagen, keine grosse Neuigkeit, dann haben Sie dann wenigstens kleine Neuigkeiten gefunden, irgendwie in diesen paar Seiten rein.
Also die ein oder andere kleine Neuigkeit habe ich schon entdeckt. Ich glaube, die interessanteste kleine Neuigkeit ist, dass der Bundesrat jetzt definitiv gesagt hat, wir wollen kein Dienstleistungsabkommen mit der Europäischen Union. Möglicherweise, so hat es in der Pressekonferenz geheissen, ein teilweises Finanzdienstleistungsabkommen. Aber das ist ein Thema gewesen, das man seit vielen Jahren diskutiert hat und das ist jetzt offensichtlich definitiv vom Tisch.
Jetzt wundert es mich, dass Sie das als kleine Neuigkeit einstufen, dass das Dienstleistungsabkommen von der Schweiz mit der EU dann als Ganzes wäre dann doch eine relativ grosse politische Angelegenheit, weil das geht ja nicht nur um Banken, nicht nur um Versicherungen, sondern geht über alle Bereiche, also Gewaffermira wohl und bis zur Post und allem möglichen. Es gibt ja innenpolitisch, mindestens innenpolitisch, einen riesen Wirbel, wie man das durch hätte. Und nur schon das Aushandeln wäre extrem kompliziert. Also.
Das ist richtig, aber es ist nicht im Ernst anzunehmen, dass man dort wird können verhandeln. Über das Dienstleistungsabkommen hat man schon mit der EU verhandelt oder geredet zu Zeiten von der bilateralen 2. Und vor 7 Jahren, im Jahr 2003, hat die EU und die Schweiz gemeinsam die Verhandlungen oder die Gespräche suspendiert.
Also weil zu kompliziert?
Weil zu kompliziert, weil zu aufwendig. Und ich denke, wenn jetzt die Schweizer Realität wette, dass so ein Dienstleistungsabkommen stand kommt, dann müsste man einiges von der Seite der Schweiz auch bieten. Und ich denke, der Bundesrat hat sich nicht zuletzt auch gesagt, wir haben zu wenig zu bieten, wo wir wollen bieten, damit die EU überhaupt Hand bietet. Also insofern ist für mich nicht eine Neuigkeit, weil über Verträge reden, die nicht zustande kommen, macht schlussendlich auch wenig Sinn.
Und so ein Dienstleistungsabkommen für den Finanzplatz, also für Banken und Versicherungen und allenfalls noch ein paar, ist das irgendetwas, wo halbwegs Hand und Füße hat? Oder?
Sagen wir so, aus schweizerischer Perspektive war das sicherlich wünschbar. Es kommt aber immer darauf an, was muss man einsetzen. Dass jetzt schweizerische Banken und sonstige Finanzdienstleister beispielsweise Zugang wetten zum Raum der Europäischen Union, das ist klar. Auch in der Strategie vom letzten Dezember hat der Bundesrat klar gesagt, wir wollen den Marktzutritt in dem Sinn vertiefen. Aber das Problem ist, man bekommt nichts gratis. Nichts im Leben ist gratis und die EU weiss ganz genau, wenn die Schweiz etwas braucht, wenn sie darauf angewiesen sind, auf den Marktzutritt in die EU, dann können sie auch den Preis relativ hoch aufdrücken. Und der höchste Preis war sicherlich der automatische Informationsaustausch.
Das heisst, wenn man den unbedingt nicht wählen, das hat der Bundesrat schon früher gesagt und der Herr Merz hat mal darüber spekuliert, man könnte vielleicht doch darüber nachdenken heute, wie er gesagt hat, er hat das nie gesagt, bemerkenswerterweise, der Preis wäre zu hoch gewesen. Darum fällt auch rein, schon aus taktischen oder strategischen Überlegungen, das komplizierte Verfahren, das allgemeines Dienstleistungsabkommen zu machen, einfach zu flach. Das geht nicht.
Ich glaube, das ist eine richtige Einschätzung. Also der EU-Botschafter in der Schweiz, der Herr Reiter, sagt seit Monaten oder seit Jahren jetzt, wir kommen aus schweizerischer Sicht nicht um einen automatischen Informationsaustausch herum. Das wird die EU nicht zuletzt auch darum erreichen, weil dort damit Druck könnte gemacht werden von der EU auf ihre eigenen Mitgliedsländer, Luxemburg und Österreich. Also die Schweiz warten eigentlich das Druckmittel, damit der automatische Informationsaustausch innerhalb von der EU sich könnte durchsetzen. Und das war in dem Sinn der grösste Preis, wenn Sie so wollen, Goldmedaille, die man würde bekommen und aus dem Sinn bin ich, aus dem Überlegung bin ich sicher, dass die Europäische Union der automatische Informationsaustausch würde als unerlässlich verlangen für ein Dienstleistungsabkommen. Und das weiss der Bundesrat, funktioniert nicht heute.
Und wer braucht das überhaupt jetzt aus Schweizer Sicht? Ich meine, die grossen Banken, die haben da längstens Niederlassungen in den grösseren, wichtigen Ländern. Die können dort Geschäfte also brauchen. Die zahlen falls kleinere, oder? Die kein Geld haben, um Niederlassungen zu machen, oder zu klein sind, dass es sich nicht lohnt.
Also der Marktzutritt in die EU, man muss aufpassen, wir reden schon schwergewichtig an sich von den Banken. Aber es gibt natürlich auch andere Finanzintermediäre neben den Banken. Es sind absolut recht, die grossen Banken, die haben selbstverständlich Tochterunternehmungen, die haben Zweigniederlassungen, die sind in dem Sinn bereits in der EU innen. Aber grenzüberschreitend, wenn es beispielsweise um den Vertrieb von Finanzprodukten und anderem geht, haben schweizerische Anbieter von solchen Finanzdienstleistungen, beispielsweise kollektive Kapitalanlagen, Nachteil. Und insofern war der Marktzutritt natürlich eine generelle Stärkung vom Finanzplatz und von der schweizerischen Finanzbranche. Also diese Überlegung geht wesentlich weiter als nur die Banken.
Also die Überlegung, da haben einfach Grossbanken, die so nicht nötig haben, sich durchgesetzt, damit sie nicht mehr hergeben, zulasten der Kleinen, die ist in dem Sinn, wenn ich sie richtig verstehe, falsch.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man da sagen sollte, Grossbanken und Kleinbanken kann man gegeneinander ausspielen. Ich glaube, der Bundesrat ist sich einfach bewusst gesehen, dass die gesamte Finanzbranche, Versicherungen, Banken, kollektive Kapitalanlagen, Vermögensverwalter, grossmässig daran interessiert sind, in die EU reinzukommen. Sei es durch Tätigkeiten grenzüberschreitend oder Vertrieb. Aber der Preis, den man müsste zahlen, den alle müssten zahlen, war einfach zu hoch. Denken Sie daran, der automatische Informationsaustausch war vermutlich für Grossbanken ein kleines Problem als für die sonstigen Banken.
Ja, aus juristischen, wirtschaftlichen oder aus technischen Überlegungen?
Nein, aus wirtschaftlichen Überlegungen. Ein grosses Geschäftsmodell von den Nicht-Grossbanken, also von den normalen Privatbanken, sind natürlich tatsächlich ausländische Klienten, die in die Schweiz kommen. Also am Bankkundengeheimnis sind eigentlich, wenn Sie so wollen, alle Banken mehr interessiert als die UBS und CS. Die UBS und CS sagen auch relativ direkt, wenn das Bankkundengeheimnis aufgehoben wird, dann ist das zwar schade, aber stört sie nicht so wahnsinnig. Wohingegen die meisten anderen Banken, die eben ausländische Kunden starkgewichtig als Geschäftsmodell haben, durch so ein Vorgehen starkgewichtig betroffen würden. Also das Bankkundengeheimnis ist für die meisten schweizerischen Banken wichtiger als für die beiden Grossbanken.
Also das wären dann tendenziell Privatbanken.
Richtig.
Oder irgendetwas Ähnliches, was da drunter würde leiden. Jetzt ist ja gegen das der automatische Informationsaustausch, Peter Victor Kunz, immer wieder gesagt worden, das ist so kompliziert und da kommen solche Mengen an Daten durch, das können ausländische Steuerverwaltungen schlichterdings nicht bearbeiten, kommen gar nicht raus, sie auf Deutsch gesagt, versaufen die Materialien. Ist denn das ein Argument, das stichhaltig ist, oder stimmt das eigentlich so nicht?
Nein, das stimmt so absolut nicht, und zwar aus einem treffenden Grund. Die ausländischen Steuerbehörden sind wesentlich grösser als die schweizerischen. In vielen ausländischen Staaten hat der Bürger zum Staat ein anderes Verhältnis, ist ein Grundmisstrauen vorhanden. Aus dem Grund sind die Steuerbehörden im Ausland meistens auch personell stärker dotiert als bei uns in der Schweiz. Insofern kann man solche Datenmangel im Ausland durchaus verarbeiten. Wenn jetzt, sagen wir mal, automatische Informationen in die Schweiz kämen, die schweizerische Steuerbehörde hat ein Problem, weil man zu wenig Steuerbeamte hat dafür, dass man da auch. Aber Deutschland beispielsweise, Frankreich, die haben so viele Steuerbeamte, also der Beamtenapparat ist so gross, dass sie durchaus das könnten verarbeiten.
Oh, das wäre kein Argument, zum sagen, man macht es nicht. Also wenn jetzt das alles nicht geht, das Dienstleistungsabkommen will man nicht, will sich seine kaufen mit dem automatischen Informationsaustausch, dann muss man irgendetwas anderes machen, anbieten, wie der Druck auf dem Schweizer Finanzplatz ist ja da. Und da will man irgendwie Sauberkeit anbringen, aber es ist nicht wirklich klar geworden heute, wo der Bundesrat hin will. Was für Weg gibt's denn da?
Ich glaube, es gibt nicht einfach einen klaren und eindeutigen Weg. Was sicher heute auch gesagt worden ist, ist, dass der Bundesrat die Abgeltungssteuer erneut prüfen und thematisieren. Die Abgeltungssteuer, die eine Art, wenn Sie so wollen, Quellenbesteuerung ist.
Also eine Verrechnungssteuer, die es Ausland geht.
Richtig, genau, um es kurz zu sagen. Das Modell würde an sich im Bundesrat vorschweben und das wird ich jetzt auch vorbringen. Bis anhin hat die Europäische Union gesagt, das interessiert uns nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der EU auch nicht immer ganz alles. Die EU kann durchaus daran interessiert sein, mal über eine Abgeltungssteuer entsprechend zumindest als Geld herzukommen, weil die ausländischen Staaten haben auch Finanzprobleme und sind natürlich an diesen Steuergeldern interessiert. Insofern finde ich es richtig, dass man die Abgeltungssteuer jetzt vom Bundesrat vorantreiben
möchte. Also auf das strategisches Instrument, auf einmal auf das setzen, pokern und schauen, was passiert. Und wenn es dann nicht geht, kann man immer noch weiter schauen.
Wissen Sie, Leben, schlussendlich bei Verhandlungen muss man alle Möglichkeiten mal auf den Tisch werfen. Und zwar falsch nur, weil jetzt die EU sagt, das wollen wir nicht, das nicht aufzunehmen. Man muss sich vor allem bewusst sein, eigentlich hat die Schweiz ja gar nicht grosse Trümpfe. Also wenn man momentan darüber redet, dass man in der Verhandlung über Artikel 26 von OECD-Musterabkommen, also dass Steuerbetrug, Steuerhinterziehung gleichgestellt werden. Das ist ja nicht etwas, wo man verhandelt und wo man vom Ausland sehr viel verlangen kann. Weil die Schweiz sich eigentlich einseitig bereit erklärt hat, das Standard zu übernehmen. Also insofern hat man eigentlich kaum eine Möglichkeit im Ausland zu sagen, wir wollen etwas, sonst machen wir es nicht, weil das Ausland genau weiss, wir müssen es ja machen, sonst kommen wir auf die graue Liste.
Also, da kann man noch mal weiter verhandeln. Jetzt ist das, die Abgeltungssteuer regelt Vermögen, die bereits da sind, die vielleicht irgendwie schwarz sind, nicht besteuert werden. Da kann man so gut erschrocken, da hat man noch irgendetwas. Die sind irgendwann einmal entstanden.
Ja.
Also, man hätte kein Schwarzgeld in der Schweiz, wenn man nicht vorher beschissen hat bei der Einkommensteuer. Die Frage von einer Amnestie, wie man das regularisiert. Mhm. Sehen Sie da irgendein Instrument, wie man das Problem kann lösen?
Im Prinzip bin ich schon über den Ausdruck regularisieren ein bisschen gestolpert.
Ich habe den Bundesrat zitiert.
Genau. Ich habe das eben auch gelesen. Ich habe mir zuerst auch überlegt, was das eigentlich heisst. Ich weiss gar nicht genau, was der Bundesrat...
In Ordnung bringen, so irgendetwas.
In Ordnung bringen, gut machen. Wir haben ja an sich zwei Perspektiven. Was macht man mit dem Geld, das bereits da ist? Wo schwarz reingekommen ist und wie verhindert man, dass man zusätzlich schwarzes Geld reinbekommt. Das bisherige Geld muss man sich schon bewusst sein, ohne Amnestie und in den Unterlagen steht überhaupt nicht über Amnestie, hat man ein grosses Problem. Dort würde es sich an sich aufdrängen, dass man das Liechtensteiner Modell verfolgt. Liechtenstein hat eigentlich vorgeschlagen, dass beispielsweise ausländische Bankkunden sich verpflichten, ihre Gelder, die sie in Liechtenstein bringen, zu versteuern und das schriftlich zu bestätigen. Aber im Austausch gibt es eine Amnestie. Das hat man im Staatsvertrag mit England und Liechtenstein vereinbart. Ich glaube, das war sicher eine Möglichkeit, wo der Bundesrat sollte neu prüfen, ob dort möglicherweise ausländische Staaten Interesse hatten. Aber eine Amnestie braucht, sonst gibt es tatsächlich ein Riesenchaos.
Die anderen Staaten müssen sich auf den Teil von dem, was eigentlich zu gut gehabt hat, als Beistreichen, um dann in Zukunft als Geld anzukommen, was sie zu gut haben.
Das ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, aber im Prinzip ist das richtig. Auf der anderen Seite muss man sich schon bewusst sein, da muss man auch wieder mal betonen, es ist schon nicht alles ausländische Geld, einfach Steuerfluchtkapital.
Das ich habe jetzt nur von dem geredet, oder? Ich nehme an, das, was eben ordentlich versteuert ist, ja kein Problem, das muss man im Prinzip bei nichts neu regeln, nehme ich an.
Ja, aber wissen Sie, ausländische Kunden wollen trotzdem nicht notwendigerweise, dass, jetzt bös gesagt, vielleicht die Frau, die im Scheidungsverfahren steht, oder Kinder, die nie heimkommen und nie telefonieren, wissen, dass der bis Konto im Ausland hat. Und das Geld hat er vielleicht durchaus zuerst in den USA oder wo auch immer versteuert.
Gut, jetzt wird es egal kompliziert. Lassen wir mal die privaten Angelegenheiten draussen. Also für das, was bereits da ist, eine Amnestie irgendwie aushandeln und dann nachher allenfalls über eine Abgeltungssteuer zahlen und Neues nicht mehr einlassen. Wie macht man denn das? Langt dann auf den Unterschriften kommt und sagt, haben Geld, das ist in Ordnung, ihr könnt es nehmen. Langt das, dann muss man da mehr machen.
Also im Prinzip, das Liechtensteiner Modell beruht darauf, dass man einfach die Unterschrift verlangt. Also die Bank, wenn ein ausländischer Kunde kommt, muss verlangen, dass der Kunde unterschreibt, ich habe im Heimatland versteuert. Da stellt sich die Frage, ob man einfach vertrauen oder nicht vertrauen. Wenn man nicht vertrauen will, könnte man natürlich die Mechanismen ein bisschen verschärfen und beispielsweise sagen, es genügt uns nicht, dass der ausländische Kunde nur selbstständig deklariert, ich habe sauberes Geld, sondern das beleidigt. Beispielsweise durch die Steuererklärung, wo ersichtlich ist, dass die Gelder, die er transferiert, versteuert worden sind. Also die Möglichkeit wird sicher bestehen und ich könnte mir vorstellen, dass der Bundesrat so ein Modell sicherlich auch müsste prüfen.
Eine Unterschrift vom Kunden gegenüber der Bank schützt ihn einfach bankjuristisch. Die kann sagen, wir haben es besser gewusst, der hat es gesagt, ist okay, aber eigentlich klärt tut das Problem nicht zwingend, weil er bescheisst und macht eine falsche Unterschrift, oder?
Das ist an sich richtig. Mhm. Das ist primär ein Sicherungsmechanismus, dass die Bank kann sagen, ich habe mein Möglichste gemacht. Bank ist schlussendlich aber nicht der verlängerte Arm der Steuerbehörde. Das heisst, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man die Bank in so eine Situation bringen, dass sie tatsächlich die Steuerbehörde aus dem Ausland verlängern. Wenn man das wette, das ist ja auch möglich, dann macht man eben den automatischen Informationsaustausch.
Das heisst, die Idee, die Sie vorhin skizziert haben, dass Banken bei neuen Einlagen von Geldern irgendwelche Belege haben, dass das okay ist und nur recht versteuert worden ist, macht die quasi zum Agent vom Staat. Und das ist problematisch.
Das ist richtig. Also Bank, die Schweizerisch, wo solche Forderungen stellt vom Kunden, wird in dem Sinn wirklich Agent von der ausländischen Steuerbehörde. Wir können in der Schweiz aber durchaus eben sagen, wir verlangen das. Und wenn der ausländische Kunde eben beispielsweise die Steuererklärung liefert, dass er Gelder versteuert hat in Deutschland oder in Frankreich, dann darf er das Konto eröffnen. Das bedeutet dann aber nicht, dass die Schweizerische Bank irgendwelche Informationen muss nach Deutschland oder Frankreich liefern.
Haben Sie dann, Peter Viktor Kuhn, Verständnis dafür, wenn Banken, Schweizer Banken sagen, das machen wir nicht, wir wollen nicht zu Agenten, zum Beispiel von der Deutschen oder irgendwelchen Steuerbehörden zu werden, das ist nicht unser Geschäft, wir machen das nicht?
Da habe ich sehr grosses Verständnis. Ich sage nicht unbedingt, dass Banken Freude daran hatten, aber der Bundesrat muss sich ja momentan überlegen, wie er in dem ganzen Szenario irgendwie einen sauberen Mittelweg findet. Das eine Extrem hat man jetzt 50 Jahre lang gemacht. Das funktioniert heute nicht mehr. Aus dem Grund hat der Bundesrat ein bisschen müssen nachgehen. Und das andere Extrem ist der automatische Informationsaustausch, der für die schweizerischen Banken noch wesentlich schlimmer war. Es geht jetzt also darum, auszuloten, wo haben wir zwischen laissez-faire wie bis anhin und automatischem Informationsaustausch irgendeinen Mittelweg. Und eben der Mittelweg war beispielsweise, dass Banken zumindest müssten eine Unterschrift von ihren Kunden verlangen oder möglicherweise noch Dokument.
Also Banken sind in der Situation, dass links sich rottet und rechts auch eine und die eine ist grösser als die andere und die Frage ist, welche schluckt man?
Das ist richtig, aber sie verdienen ja nicht schlecht dran. Also da darf man auch verlangen, dass sie einen Krott schlucken.
Und aus Sicht jetzt vom Staat, vom schweizerischen Staat, der in Schwierigkeiten ist, wo sieht, ein Teil von unserer Wirtschaft relativ wichtig ist, wo eine Steuern bringt, wo Arbeitsplätze bringt, muss sich irgendwie ändern, kann dann der aus ihrer Sicht legitimerweise sagen, wir haben etwas gemacht für euch, wir haben eine Bank gerettet, allen anderen haben wir de facto eine Staatsgarantie gegeben, also jetzt machen auch etwas, auch wenn es euch nicht passt. Das ist für aus ihrer Sicht, ja, irgendwie legitim oder so.
Ich würde diese Themen wirklich nicht zusammenbringen. Also es ist zwar unglücklich, dass immer im Zusammenhang mit der Unterstützung von der UBS jetzt die ganze Steuerthematik diskutiert wird, aber es sind eigentlich völlig unterschiedliche Fragen. Es ist tatsächlich so, dass der ausländische Druck vor einem Jahr zusätzlich angefächert worden ist durch die ganze Bankenkrise. Aber eigentlich sind es unabhängige Themen. Der Druck auf den Finanzplatz Schweiz mit dem Bankkundengeheimnis, da gibt es seit 20 Jahren. Das ist im Prinzip einfach, wie wenn man jetzt angeschossen gewesen war als Reh, ist einfach in dem Sinn der Druck grösser geworden und durch das ist der Einbruch stattgefunden. Aber ich denke, es war falsch, wenn man würde sagen, die Banken müssen jetzt nachgehen, weil die UBS unterstützt worden sind. Ich glaube, viel mehr da geht darum, dass die Schweiz einen internationalen Standard übernimmt, der allgemein üblich ist. Und das hat man vor einem Jahr erklärt. Jetzt sollte man einfach aber stark genug bleiben seitens vom Bundesrat und sagen, wir haben den allgemein üblichen Standard übernommen. Es ist zwar lang gegangen, aber jetzt machen wir das. Aber mehr machen als die anderen Staaten müssen wir dann doch nicht.
Aber, habe ich gehört, in der Pressekonferenz gab vorher vom Bundesrat und Finanzminister Merz, man will da im Prinzip alles nicht einfach einen Klapp mit der EU, sondern bilateral verhandeln, mit jedem Mal ein bisschen anders. Dann hat er so einen ganzen Katalog, einen Werkzeugkasten von Möglichkeiten aufgezählt, was könnte gehen, da könnte man das anbieten, dort etwas anderes. Und dann der Effekt ist der, dass es irgendwie eine unüberschaubare Vielfalt von bilateralen Regelungen gibt und dann noch ein Zusatzabkommen für irgendetwas. Ideal für jeden Gauner, weil genau ein Schlupfloch findet, es hat sicher immer irgendwo eins, oder?
Das ist schon richtig. Also Gauner warten immer Schlupflöcher finden, mit dem müssen wir wahrscheinlich leben. Auf der anderen Seite, ich persönlich fand es nicht gut, wenn jetzt die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU in diesem Bereich machen wo praktisch für alle EU-Staaten oder noch für weitere OECD-Staaten wird gelten. Ich glaube, der Bilateralismus, also die Idee, dass die Schweiz mit den einzelnen Staaten durch den Staatsvertrag schliessen ist richtig, weil wir hat mit den einzelnen Staaten auch unterschiedliche Probleme. Also man kann nicht alle Staaten über den gleichen Kamm scheren. Und insofern hat die Schweiz natürlich, wenn sie einzelne Staatsverträge abschliessen, auch ihnen die Möglichkeit wirklich zu verhandeln und zu sagen, los, wir sind bereit, dir das zu geben, aber wir wollen beispielsweise von dir eine bestimmte Gegenleistung, eben Marktzutritt für Banken. Also ich denke, dort macht es der Bundesrat richtig, dass jetzt nicht Verhandlungen mit der Europäischen Union will, sondern dass man mit jedem einzelnen Staat sagt, wir sitzen zusammen und schauen, was wir in unserem bilateralen Verhältnis regeln können.
Wir haben jetzt ein bisschen skizziert, was da an Möglichkeiten angeboten worden ist, an strategischen Möglichkeiten, das ein bisschen kompliziert sind, konkret zu machen. Haben Sie denn, Peter Viktor Kunz, den Eindruck, dass die ausländischen Staaten, das sind primär mal die rundum, oder? Mhm. Dass die das Gefühl haben, doch, auf der Schweiz, mit der Schweiz können wir auf deren Ebene anfangen zu verhandeln. Das bringt uns auch etwas, dass wir sofort sagen, nein, so nicht.
Ich glaube, die ausländischen Staaten, eben auch gerade Nachbarländer, sind durchaus interessiert an solchen Verhandlungen. Das Problem ist mehr, wenn es nachher so einzelne Ausfälle gibt, eben beispielsweise wie die ganze Datenklau-Thematik mit Deutschland oder wo Italien Druck gemacht hat gegen das Tessin, wo sie Auto über Grenzen gefilmt haben. Das sind unschöne Sachen. Auf der anderen Seite, das versucht nicht zuletzt auch die politische Stimmung in den einzelnen Ländern ein bisschen zu beruhigen. Also Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter haben innenpolitische Probleme. Ich glaube, wenn es um die Regierungen geht und vor allem um die Verhandlungsführer, dann ist es achts Interesse auf allen Seiten vorhanden, dass man eine Regelung findet, die für beide Seiten in Ordnung ist. Also dort, das mag vielleicht ein bisschen naiv tönen, aber dort glaube ich nicht, dass die Schweiz in dem Sinn an die Wand gedrückt wird.
Das heisst, was jetzt da an Strategie, ich brauche jetzt das Wort trotz gewissen Vorbehalt, verzeichnet worden ist heute zum etwa dritten Mal, ist mehr als nur retten sich, wer kann retten, was zu retten ist.
Wissen Sie, da wo heute gekommen ist, hat mich ein bisschen überrascht, dass überhaupt etwas gekommen ist. Ich habe es nämlich im Prinzip auch nicht gewusst bis heute Morgen. Das ist eigentlich, da wo heute gesagt und gemacht worden ist, eigentlich etwas vom Überflüssigsten, was ich die letzten anderthalb Jahre vom Bundesrat hier gesehen habe, weil es nicht etwas Neues gebracht hat. Und das wird auch im Ausland nicht gross für Aufsehen sorgen. Die ganze Strategie vom letzten Dezember ist viel breiter. Und was ein bisschen schade ist, das ist aber auch ein politisches Problem, ist, dass der Bundesrat schwergewichtig immer über das gleiche Problem redet. Das ist die Steuerthematik. Der Finanzplatz Schweiz ist viel zu wichtig, dass man immer nur über das einzelne Problem redet. Der Strategiebericht vom Dezember zeigt eben auch, dass es wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Themen gibt, die man müsste diskutieren. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man auch immer nur um das Steuerthema redet, wo eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, für den Finanzplatz Schweiz eher ein Nebenthema ist.
Was müsste denn noch besprochen werden?
Wenn Sie noch drei Stunden Zeit haben, dann könnten wir über die
vier Minuten zu
drüben. Darum sage ich, wird es ja ein bisschen schwierig. Ich denke, die Integrität vom Finanzplatz Schweiz ist etwas, was sehr zentral ist. Und dort hat man beispielsweise sehr gute Fortschritte gemacht. Also wenn es um die Thematik Geldwäscherei geht, ist die Schweiz ein Musterstaat. Im Gegensatz beispielsweise zu Deutschland. Wir lassen uns immer ein bisschen in dem Sinne an die Wand drängen, in dem Bereich, wo wir unsere Probleme haben. Aber andere Staaten, insbesondere Deutschland, ist beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds kritisiert worden, weil sie ihre internen Regelungen zur Geldwascherei nicht im Griff haben, haben ihre eigenen Probleme. Ich danke Ihnen auch für Politiker vor allem, dass wir versuchen auch, sagen wir mal, vor den Agenda-Sätzen Stärke können zu zeigen und uns nicht immer praktisch wie der Löhli darzustellen.
Jetzt wird ein Blick ins Land hier machen. Die Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass wenn das mit dem Ausland alles anders käme, die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung da ins Rutschen kommen, dann müssen wir eigentlich konsequenterweise auch in der Schweiz das auch anders machen und dort mindestens Fälle von schwerer Steuerhinterziehung ähnlich behandeln und Zugang zu Bankdaten. Ist das eine Konsequenz, die wir als Steuerzahler, die dann vielleicht ein bisschen weniger müssen zahlen, wenn ein paar an die Kasse kommen, können uns erhoffen durch die ganzen ausländischen Komplikationen?
Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Fokus ist, wie lange wird fliegen. Es ist keine Notwendigkeit, dass, wenn man es im ausländischen Verhältnis machen, die Unterscheidung Aufgabe, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung auch in der Schweiz machen. Wir können es natürlich aufbrechen. Das ist eindeutig. Das ist eine Frage vom politischen Willen. Aber mein Hauptvorbehalt ist insbesondere, dass wenn wir die Unterscheidung im Inland aufheben würden, gab es natürlich die ganzen Vollzugsprobleme. Also insbesondere müssten wir wahrscheinlich vergleichbare Staatsapparate und Steuerbeamtenorganisationen wie im Ausland aufbauen, über das, was wir vorher geredet haben. Die ausländischen Behörden können solche Vollzugsprobleme lösen, weil sie einfach riesengroß sind. Wenn jetzt wir in der Schweiz ebenfalls wollen, den Staatsapparat im Bereich der Steuerbehörden aufbleiben, dann wäre es der richtige Weg. Wenn wir das aber nicht wollen, würde es keinen Sinn machen, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung gleichschalten.
Das heisst, das faktische Recht auf Steuerhinterziehung, gut auch in der Schweiz herrscht, bleibt noch viel erhalten. Peter-Viktor Kunz, besten Dank für das Gespräch.
Merci, Lima.
Der Peter-Viktor Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern, war Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.